Herzlich willkommen bei der Feinschmecker, dem Podcast von Deutschlands bestem Genussmagazin. Wir sprechen mit bekannten Köchen und Winzern, mit Menschen, die außergewöhnlich gute Lebensmittel herstellen oder vertreiben und mit Trendsettern, die in der Welt des Genusses etwas bewegen. Ich bin Madeleine Jakic, Chefredakteurin des Magazins der Feinschmecker. Und mein Gast ist heute Eric Manchon, seit 32 Jahren der Küchenchef des wunderschönen Le Moissonnier in Köln. Für die Redaktion des Feinschmeckers ist Eric Manchon der Koch des Jahres 2019. Wir sprechen heute darüber, warum Eric Manchon das herrliche Südfrankreich verlassen hat, um nach Köln zu übersiedeln und warum er immer noch da ist. Ich möchte wissen, woher er seine nicht nachlassende Kreativität in der Küche nimmt und in welcher Sprache er eigentlich träumt. Ich freue mich sehr, dass er heute bei uns ist. Guten Morgen, Eric Manchon.
Guten Morgen, Frau Jakic.
Frühstücken Sie wie ein Franzose oder nach so langer Zeit in Deutschland wie ein Deutscher? Was gab es denn heute?
Also, nee, ich frühstücke nicht mehr seit lange. Als Franzose, sondern als Deutsche jetzt. Also ich bin mehr salzig auch am Frühstück.
Also gibt es ein Käsebrötchen?
Genau, oder Salami oder
Ei.
Genau, sowas. Was Salziges auf jeden Fall.
Wie und wo sind Sie aufgewachsen?
Ich bin in Aix-en-Provence geboren und dann nach Pertuis bin ich, also das ist ein kleines Kaff, der 20 Kilometer entfernt von Aix ist. Da bin ich groß geworden, bis der, bei uns ist das der 7., 8., 10. Klasse und dann bin ich nach Nizza gewandelt, um der Kochschule mal zu machen, für zwei Jahre.
Also eine Art Hotelfachschule.
Genau, also da gibt es ja bei uns in Frankreich also weniger Lehrgänge, leider finde ich, als in Deutschland und dadurch gibt es für die Köche zum Beispiel so Kochschule,
ja,
also drei oder vier Stück ins ganz Frankreich. Da kann man also Koch lernen, aber dadurch auch ein bisschen Kellner. Also es ist ein bisschen vielfältiger als nur ein reines Lehre.
Ja.
Dann bin ich also ein paar Jahre bei mir in Südfrankreich habe ich da gearbeitet. In ein paar Restaurants, die überhaupt nicht bekannt waren.
Waren Sie denn ein guter Schüler in der Hotelfachschule?
Ich war einer der besten Schüler überhaupt.
Also Sie wollten das auch. Sie wollten auch den Beruf. Nee,
das war wirklich ein Volltreffer.
Ja.
Also und auch muss ich auch sagen ein Glückstreffer, weil ich wusste auch nicht seit meine 10. Jahr, dass ich da mal koche sein wird oder sowas oder sein sollte, sondern das war so nach dieser 10. Schule wusste ich überhaupt nicht wohin und dann habe ich gesagt, warum nicht kochen? Ich habe immer sehr sehr gern zu Hause gekocht und ich habe gesagt, okay, ich versuche es mal. Und da bin ich von einem mittelmäßigen bis schlechten Schüler auf einmal auf eine sehr, sehr gute Schüler geworden.
Ach, wie toll. Gab es denn, sagen wir mal, eine elterliche, ein Vorbild, so eine Vorbelastung? Waren Köche bei Ihnen in der Familie oder sind Sie der Erste und Einzige?
Nein, überhaupt nicht.
Sie waren sozusagen der Erste, der überhaupt diesen Berufsweg
also
der einschlug.
Von
der
Beruf, ja. Also meine Eltern, also meine Großmutter hat immer hervorragend gekocht, meine Mutter auch. Aber da gab es also in der Familie überhaupt keine Köche oder aus der Gastronomie oder sowas. Deswegen hat mein Vater zu mir gesagt, wenn ich das entschieden habe, also Koch zu werden, hat er gesagt, bist du sicher? Das ist schon ein harter Job. Ich habe ihn nicht geglaubt. Manchmal sage ich mir, leider. Nee, aber das ist da... gab es bei mir überhaupt. Also es war von Anfang an wirklich mal so eine Und versuch's mal.
Und einfach. Kochen hat in Frankreich ja ein hohes Ansehen auch.
Auf jeden Fall
schon auch. Schon auch damals, als Sie gelernt haben. Also Ihre Eltern haben es jedenfalls nicht kritisch gesehen, sondern im Gegenteil.
Nein. Mein Vater hat mir nur gewarnt für die Härte des Berufs. Ja. Aber ansonsten, das war die Freiheit hatte ich Gott sei Dank nochmal da gehabt, dass sie gesagt haben, ja gut, versuch's mal einfach und dann gucken wir mal.
Also Sie sind ja auch ein Langstreckenläufer. Ich meine, 32 Jahre. In der Küche.
Ja, das stimmt.
An einem Ort, das ist schon fantastisch. Ja, ist schon viel. Wer hat in Ihrem Elternhaus denn am besten gekocht? Ihre Großmutter?
Ja, meine Großmutter, auf jeden Fall. Ja.
Und haben Sie Rezepte von ihr notiert?
Nein, also leider nicht. Also ich habe ein paar Rezepte von meiner Mutter, auf jeden Fall noch da, aber von meiner Großmutter nicht. Aber das Gute ist beim Kochen, Essen und alles, man braucht nicht unbedingt Rezept. Das Erinnerung ist schon wichtiger. Und dieses Geschmäckerinnerung, die ich von meiner, also die Küche von meiner Großmutter noch habe, sind noch in meinem Kopf noch da und präzise noch. Und ich dann versuch's mal mit meiner jetzigen Erfahrung, das dann mal durch und mal zu wieder nachzukochen. Man weiß irgendwie,
wie es schmecken soll und kann das jetzt. Es ist im Prinzip also eine südfranzösische mediterrane Basis, die Sie haben, nicht? Vom Geschmacksbild in Ihrer Erinnerung, auch von Ihrer Großmutter, von Ihrer Mutter.
Kommt viel aus Nordafrika, weil meine Großmutter und meine Eltern sind in Marokko geboren, Marokko war also eine sehr, sehr lange Zeit nochmal französisch. Und da sind meine Großmutter ist da geboren, meine Eltern auch. Und die sind natürlich in Jahre 62 wieder rausgeworfen aus Marokko und dann wieder nach Frankreich gegangen. Aber diese nordafrikanische Einfluss habe ich immer noch da.
Also die Gewürze und die Art der Zubereitung. Genau, merkt man auch heute noch als Gast.
Und das Gute ist, also es hätte noch ein anderes Land sein können, ne? Also aber Marokko ist Gott sei Dank noch, denke ich mal, für mich die beste Esskultur Afrika überhaupt.
Genau. Also da ist da besser als Tunesien oder Algerien.
Ja, ich denke schon. Und die haben also wirklich eine sehr, 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 sehr gute Küche dort.
Es ist eigentlich auch die einzige aus Nordafrika, über die man mal was hört oder wo es auch mal Bücher gibt mit Rezepten.
Stimmt.
Kommt eigentlich immer aus Marokko und nicht aus, Tunesien oder
genau.
so. Sagen Sie, nach der Ausbildung in Nizza, mussten Sie da in Frankreich auch Militärdienst machen?
Jawohl, natürlich, ja. Uh-huh. Ja. Da war ich beim General in Marseille. Das war dieses Mal kein Glückstreffer. Ich habe so ein bisschen mal gesucht. Ich habe also ganz normal Militär angefangen und dann nach 2 Monaten ist man natürlich auch mal woanders geschickt. So kommt drauf an, was man als Beruf macht oder nicht. Also ich war Koch, dann sollte ich normalerweise in eine ganz normale, einfache Kaserne mal hinlanden, in die Kantine. Und der Colonel, der bei mir das gesagt hat, hat nochmal danach am Ende mal gefragt, haben Sie noch eine Frage oder sowas? Und dann habe ich gesagt, ganz frech, ich habe Koch gelernt, Nizza, eine sehr gute Schule. Ich bin seit 2 Jahren in ein sehr gutes Restaurant. Ich habe ein bisschen so da
übertrieben vielleicht.
Ja, genau. Und habe ich gesagt, vielleicht, wenn es nicht eine Kantine sein soll, werde ich mich vielleicht lieber. Und er hat mir sowas von angeschissen, um zu sagen, glauben Sie, dass die Kantinen in die Militär dann mal so schlecht sehen? Und dann bin ich raus aus dem Büro gegangen, ganz, ganz klein.
Seien Sie ehrlich, Sie haben gesagt, Sie wollen im Élysée-Palast kochen.
Nein, ich wollte das nicht, also für normales Militär, sondern vielleicht für die
etwas gehobene.
Da gab's auch, ne? Und eine halbe Stunde später, da rief mich meine Lieutenant und sagte mir, du musst doch schon wieder ins Büro. Da habe ich gesagt, ja, ich war zu frech vielleicht. Und dann muss ich jetzt nach Deutschland ins Gulag oder in Russland, keine Ahnung. Aber dann hat er mir gesagt, wollen Sie aber was schöner machen? Also ja, wenn es möglich wäre, natürlich, ja klar. Ja, dann sind Sie dann mal Koch für den General in Marseille. Da habe ich gedacht, wunderbar, ganz toll. Das war ein Jahr, wo ich wirklich mal sehr, sehr glücklich war. Ich könnte mal machen, was ich wollte, habe ich für ein ein Mensch nur.
Nur für den?
Nur für den, ja. Ich habe dafür den Einkauf für ihn gemacht. Das gab's also damals in Frankreich so, dass der General selber seine Essen bezahlen muss. Das heißt, er hat mir am Anfang der Woche ein bisschen Geld gegeben. Und ich sollte meinen Einkauf machen und die Menü schreiben für die ganze Woche.
Und saß der dann da alleine und hat gegessen?
Genau, ja. Und ab und zu mal gab es natürlich auch Treffpunkt mit anderen General. Dann gab es natürlich so große
Da kann man mal sehen, welche Bedeutung so Generale in Frankreich haben.
Stimmt,
nicht? Seit De Gaulle vielleicht?
So ein großer war nicht. Das war nur ein Sterne-General.
Ja. Und warum sind Sie dann mit 23 nach Deutschland gegangen? Was ist da der Grund gewesen? Was ist passiert?
Meine ersten vier Jahre berufliche Situation in Südfrankreich hat mir also irgendwie überhaupt nicht gepasst. Also das war sehr saisonal erstmal. Also das bei uns in Südfrankreich läuft natürlich sehr viel nach Saison. Das ist also im Sommer gibt's die Hölle los für 6 Monate. Und ich habe also in ganz normales, einfaches Restaurant gearbeitet. Ich wollte immer so in einem Sternenlokal mal ein Wiener mal anfangen, aber da gab es damals in den 80er Jahren die Möglichkeit für unerfahrene Köche sehr, sehr schwierig. Also muss man schon mal damals mal in ein anderes Sternenrestaurant schon mal irgendwie Praktikum gemacht haben, 6 Monate umsonst natürlich oder sowas.
Aber Sie kamen ja von einem Ein-Sterne-General, also
ja,
das war ja schon
aber
mal
das reicht also damals nicht für die Gastronomie, die gehobene Gastronomie Frankreich. Und diese 5 Jahre, wo ich da mein ganzes, also das war gutes Restaurant, gar keine Frage, mit Fisch, viel Fisch und alles war frisch vorbereitet, aber da gab es wirklich nur noch 16 Stunden am Tag, eine Tage frei, wenn überhaupt in der Woche. Also es war wirklich eine sehr, sehr harte. Und da war ich damit sehr unzufrieden und da habe ich gesagt, ja Mensch, du bist jetzt 20 oder 23. Du kannst dieses Beruf nochmal nutzen, um ein bisschen zu reisen, weil also französische Köche sind überall einmal wach, noch in der Zeit noch überall mal gesucht. Und ich habe gesagt, ja gut, dann versuchst du ein bisschen mal woanders mal reisen, ein bisschen Land sehen. Und ich habe annonciert in eine normale Fachzeitung in Frankreich, L'Hôtellerie heißt das, als Jungkoch sucht einen Platz im Ausland. Und da habe ich dann zwei Antworten gekriegt, einen aus London und einen aus Köln.
Ach, und Vincent, der las diese Zeitung auch.
Genau,
das war ja noch lange vor der Zeit des Internets. Ganz also er musste ja
das war,
abonniert
da gab es kein Internet, genau. Und das war wirklich mal für Franzosen, also von Gastronomen zum Beispiel, die waren alle in der Hotellerie da mal irgendwie inszeniert. Oder.
Und dann sind sie mit ihrem Seesack gepackt.
Ja, ich habe also mich für Köln entschieden, weil mit 14 hatte ich schon meinen so einen Brieffreund, also Pertuis ist eine Stadt, der mit Herr Born einmal Partnerschaft hatte und da habe ich da zwei Jahre lang so einen Brieffreund aus Deutschland, da bin ich zum ersten Mal mit 14 nach Deutschland gekommen, wo ich natürlich als richtige Franzose überhaupt kein Deutsch reden könnte. Meine Brieffreundin war sehr, sehr gut auf Französisch und dann sehr bequem. Und dann habe ich gesagt, ja, warum nicht für Köln? Also du kannst schon ein bisschen Deutsch, auch wenn es nicht viel war. Und das gab's also damals war für mich für ein Jahr oder so, weil das Restaurant gab es. Genau.
Ja.
Und das Restaurant gab es nur seit 6 Monaten auf. Und das hat mit Vincent von Anfang an schon wirklich sehr gut funktioniert.
Und dann starten Sie also in der Krefelder Straße 25 der Kölner Neustadt. Konnten Sie sich damals vorstellen, 32 Jahre da zu bleiben?
Nee, überhaupt
wahrscheinlich nicht.
Nein. Das ist, ja gut, es ist einfach mal Leben. Also das war, wie gesagt, für ein Jahr oder zwei maximal und mal woanders mal gucken. Das hat also das Gutes ist, dass direkt mal das Platz als Küchenchef bekommen, weil ich allein in der Küche war und mit 23.
Wenn es keinen anderen gibt, ist man der Chef.
Dann ist das wunderbar. Und der Vincent hat mir auch mal von Anfang an mal so viele Freiheit mal gegeben. Also der wusste auch nicht ganz genau, Am Anfang wollte der Vincent oder der Herr Moissonnier wirklich nur ein reines Bistro machen, ja, mit fast alles auf den Wein zu setzen und Kleinigkeit zum Essen. Dadurch braucht er aber einen Koch.
Ja.
Oh. Aber das Ganze hat sich völlig
aber
anders
entwickelt. Aber er kam ja auch aus Berlin, wo er bei Henri Lévy war, genau, nicht? Der damals eine große Nummer war in Deutschland.
Ja,
mit seinem, ich glaube, wie heißt die? Meinecke-Straße, glaube ich, da war sein Restaurant. Ja. Und da hat er eine Ausbildung bei ihm gemacht, nicht?
Ja, ich weiß nicht, ob es Ausbildung, ich denke, es kann sein, dass er Ausbildung bei Marie gemacht hat.
Na, jedenfalls, das waren ja gute Voraussetzungen für sie beide. Sie waren ja beide am Start, sich in irgendeiner Form neu zu erfinden. Sich dann mag, ist das toll, auch für eine lange Strecke. Streiten sie beide sich auch mal?
Nein, ganz, ganz selten. Mhm. Also es kann vielleicht mal seit 30 Jahren haben wir schon vielleicht mal 3-4 Mal uns, also was sei streiten, da gibt es also mal höhere Töne. Auf einmal, und dann gibt's da so von
und die sind dann auf Französisch oder auf Kölsch?
Ja, klar. Nein, auf Kölsch nicht. Also, der Vincent kann besser als ich. Also, Kölsch kann ich überhaupt nicht.
Was hatten Sie sich damals dann vorgenommen? Erinnern Sie sich das noch daran? Hatten Sie eine kulinarische Mission so in Köln oder war es erstmal das pure Überleben?
Nee, das war wirklich mal so, einfach mal, Vincent wollte also etwas mal zu sein, also reines französisch-regionale, ganz einfache Küche wie Gulasch, oder der wollte so Käseplatte zu seinen Weinen mal die Leute anbieten, oder Schinkenplatten noch dazu, und ein Fisch, Fleischgericht, aber ganz, ganz einfach aus
Plat
der
Jour,
genau, so. Und das Ganze hat sich langsam nach und nach entwickelt. Ich weiß nicht wie und weil ich denke, dass Vincent und ich, also wir sind auch beide immer auf der Suche nach Verbesserung. Mhm. Also irgendwie.
Wenn man dann merkt, dass es funktioniert,
genau,
auch menschlich, nicht zwischen ihn und ihm, dann kann man mal was wagen.
Ja, Und das ist wirklich mal, es ist auch ein Glückstreffer. Man braucht es nochmal im Leben, denke ich mal. Es ist, der Vincent war auf einem Punkt, wo der sehr, sehr lange, zum Beispiel in Sterne-Gastronomie, sehr, sehr hart gearbeitet hat und wollte überhaupt.
Er wollte was Lässiges.
Was Lässigen machen. Und ich habe immer versucht, in dieses Branche, also in dieses gehobene Gastronomie
zu. Bisschen von der anderen Seite.
Genau, jetzt bin ich, ich weiß nicht, wer der Glückliche ist von beide. Ich habe das erreicht, was ich wollte, und der Vincent ist zurückgekommen, wo er nicht mehr wollte.
Ja, andererseits ist er auch so stolz, das sieht man.
Klar,
macht
auf jeden
Freude,
Fall.
Mit Lilian, und die mit dabei ist.
Ist er auch mit dabei.
Und die Kölner lieben euch, also das ist doch...
Wir haben nicht zu meckern, ja.
Wie sehr sind Sie gefühlt eigentlich noch Franzose, so nach langer Zeit, Wie ist das?
Oh, ich denke, also das ist da, man hört auf meinen Akzent, dass ich noch immer noch Französisch bin, Franzosen bin. Der Lebensart vielleicht mal, dass wir also sehr, sehr gerne immer mal essen und sehr viel Wert beim Essen mal geben. Aber ansonsten bin ich auch vielleicht mal irgendwie auch ein bisschen Kölsch geworden, weiß ich nicht. Also nicht, bis ich das mal Karneval feiern zum Beispiel. Aber
Sie sind nicht im Karneval.
Nein, hören Sie auf. Also, heute ist Hälfte der Hälfte. Ja. Und ich bin so weit wie möglich weg davon. Also, da ist
Was ist denn inzwischen vielleicht typisch deutsch an Ihnen, wenn Sie sich mal so betrachten?
Ich weiß nicht, also schwer zu antworten. Ich weiß nicht.
Schwarzbrot.
Also, ja, nein, nicht für mich. zum Beispiel salzige Frühstück. Da finde ich also zum Beispiel in Deutschland, also da sind die wirklich sehr, sehr stark. Also bei uns in Frankreich gibt es diese ekelige Konfitüre oder Marmelade mit Butter, und das einzige Gute sind die natürlich Croissant und Schokocroissant, das ist okay. Aber die süße Morgen, also direkt morgen, also um 8, das kann ich nicht. Also lieber was
Salziges. Dann lieber ein Käsebrötchen.
Da bin ich schon völlig auf der deutschen Seite.
Ja. Gibt es manchmal sowas wie Heimweh nach Frankreich für Sie?
Jetzt nicht mehr so. Also das, nee, also ich, am Anfang war natürlich ein bisschen schwieriger, weil also es ist schon eine andere Kultur, obwohl Köln ist also so kosmopolit, dass man also wirklich mal
immerhin so römisch.
Ja,
so ein
genau,
bisschen,
das sieht man schon, dass da früher mal ein paar Franzosen, wenn ja. da mal früher da waren und dann eine Spur in der gelassen haben, sage ich mal. Also in München wäre für mich zum Beispiel etwas schwieriger vielleicht.
Ja.
Ich war nur einmal da, aber ich habe also man merkt schon, also das ist ein anderer
Ton.
Ja, genau, andere.
Was empfehlen Sie denn gegen Heimweh, was man so machen kann, wenn man in der Fremde ist?
Gutes Essen.
Ja. Ja, etwas, was einen an zu Hause erinnert.
Mama anrufen.
Wenn Sie träumen, träumen Sie auf Deutsch oder Französisch?
Französisch.
Immer?
Ja.
Also
ja.
Das passiert Ihnen nie, dass Sie...
Ja, ich denke, also vielleicht.
Das erinnern Sie sich dann
nicht dran. Aber das ist... Nee.
Woran denken Sie, wenn Sie im Urlaub zum Beispiel in der Sonne am Strand liegen? Denken Sie dann an ein neues Rezept oder an ein Museum, wo Sie morgens waren, oder davon, TV-Star in einer Kochshow zu werden?
Der dritte auf gar keinen Fall.
Nichts Fernsehen, keine Lust.
Nein, nee. Also ich schließe überhaupt keine Tür, aber das ist sobald, dass ich noch in einer Küche stehen kann, werde ich doch mal lieber in einer Küche sein. Also das
in
ist,
einer richtigen.
Ja, in der richtigen, ja. Nee, ich persönlich bleibe immer offen, also an neue Sache. Und das heißt, es könnte sein, dass ich auch am Strand einmal auf neue Sachen denke, aber auch vielleicht nicht unbedingt. Mhm. Also das ist da, ich lasse es immer so offen zu bleiben wie möglich, und dann kann es vielleicht mal am Sonnenstrand, aber eher wenn man also am Tisch sitzt oder sowas,
an Freunden,
genau, oder beim Kollegen oder beim gutes Freundenkreis mal ein schönes Essen, oder bei Mama auch, wenn ich ab und zu mal nach Frankreich zurückkehre.
Machen Sie Urlaub in Frankreich ausschließlich,
ja,
oder fahren
nein,
Sie auch
nicht,
nach Thailand oder nach...
Wir waren letztes Jahr in Kanada zum Beispiel, in Quebec, war sehr, sehr schön. Und vor 2 Jahren in Thailand, aber jetzt sind die Kinder natürlich größer, und dann können wir uns dann ein bisschen mehr, am Anfang, wenn die Kinder da klein sind, dann muss man natürlich die Familien besuchen. Das heißt, wir meistens unsere Urlaub in Frankreich verbracht, aber jetzt ein bisschen weniger.
Jetzt haben Sie mehr Freiheit.
Ja.
Worin sehen Sie eigentlich so generell den größten Unterschied zwischen Deutschen und Franzosen?
Also wir bleiben auf der kulinarischen Seite, und natürlich, ich denke, also die Supermärkte zum Beispiel. Also das ist für mich das größte, das beste Beispiel überhaupt, dass hier in Deutschland die Leute zu wenig Wert an die Qualität ihres Essen angeben. Also es gibt natürlich zwei Schichten. Es gibt Leute, die sagen wir so, genug Geld haben oder genug Kultur haben, und die so oft im Restaurant sind und sehr, sehr gut essen und das sehr, sehr gut mag. Aber die Mittelschicht, also die Masse, also legen natürlich viel, viel weniger Wert an gutes Produkt oder gutes Essen und als bei uns in Frankreich. Also man sieht das schon mal in die Supermärkte zum Beispiel von der Produkt her. Bei uns in Frankreich kriegt man, ich würde sagen, nicht kein Top-Qualitätsprodukt, aber sehr, sehr gutes Qualität.
Und kriegt sogar Austern im
genau,
Supermarkt.
Und, genau, und von allerdings von alles. Mhm. Also hier außer Geflügel, Schweine und ein bisschen Rind, in alle Supermärkte bekommt man nichts anderes.
Ja.
Also Lamm ganz wenig oder kaum. Also Kalb kann man auch vergessen. Innerei ist verboten. Und das so lange, und das ist so, das ist für mich der größte Unterschied, das zwischen Deutsche und Franzosen.
Die Deutschen haben vielleicht auch mehr Interesse, ihr Geld in ein tolles Auto zu investieren,
ja,
nicht? Weil da sieht man dann ja auch was.
Ja, sagt man
das
auch.
Geld, was man verfrisst, auf gut Deutsch, das kann man ja keinem zeigen, nicht? Und hat so immer noch so ein bisschen den Ruch des Dekadenten bei vielen Menschen.
Leider. Weil es ist gut für die Seele. Man muss auch nicht vergessen, also das ist gutes
Essen.
Ja, das ist nicht nur gut für das Magen, weil es ist Es macht dann satt und alles. Aber
es macht das auch ist, glücklich, ja, verbindet die Menschen.
Sicher, genau. Das ist nicht so, die, wie ich meine Töchter auch mal oft sagt, das ist dann die letzte Ort, wo man sich sozialmäßig dann mal miteinander treffen kann.
Ja.
Ja, am Tisch. Also, wo man also zwischen den vier Augen, oder sechs oder acht, das ist egal, wie viel man ist, und wo man sich sitzt.
Mit Handyverbot.
Genau, so ist das. Auch wichtig.
Darf man bei Ihnen zu Hause am Tisch Handys benutzen? Nein.
Okay. Nee, lieber nicht.
Ich mir schon. Worauf freuen Sie sich, wenn Sie morgens Ihre Kochjacke zuknöpfen?
Der nächste Versuch. Der nächste. Ja, das ist da. Ich kenne keinen Job, der so kreativ sein kann wie Kochen. Also die Palette ist so enorm, dass man wirklich viel, viel Möglichkeit hat. Und diese Kreativitätenseite ist für mich und für uns alle, denke ich mal, auch das nicht bestimmt das Wichtigste, was uns Spaß macht. Also danach, wenn der Gericht auf der Karte steht, ich sag's immer, alle meine, die Stammgäste, die bei uns sind, dann bleibt nur noch Arbeit. Also da sind dann man muss produzieren, man muss es anrichten, immer auf der gleichen Niveau und dann muss das mal schicken und das muss immer warm sein und es gibt nur muss. Die Sache zu entwickeln, das ist spannend.
Das ist spannend.
Ja,
wie lange entwickeln Sie an einem Gericht, bis es dann so weit ist, dass Sie sagen, das kann auf die Karte, so wie es ist?
Ja, das ist unterschiedlich. Gott sei Dank, jetzt nach 30 Jahren braucht man weniger und weniger Zeit. Also, aber es ist, ich würde sagen, wenn man, also das Problem ist immer der Zeit. Das ist ein Kampf jeden Tag zwischen die Minuten oder halbe Stunde, die ihr haben können, also
durch, weil sie mittags und abends, genau, Service machen.
Genau, durch diese zwei Service, diese Produktion, die muss man, also die Kühlschranke muss voll sein, also das heißt, muss man schon alles machen. Dieser Kampf lässt uns wenig Zeit, um die Entwicklung zu machen. Und das heißt, es muss auch
muss ich doch am Strand machen.
Ja, irgendwie, da fängt sowieso immer ein Kopf an.
Ja.
Aber irgendwann muss man auch es versuchen.
Ihre Lebensmittel, von wo beziehen Sie die? Aus Frankreich oder?
Meistens ja, aber nicht alles. Wir haben also die ganz normales Produkt aus zum Beispiel der Großmarkt Köln.
Mhm.
Obwohl, ich bin ja immer der Meinung, die könnten auch mal etwas anderes an Qualität anbieten, aber immer das gleiche Problem, wenn unsere Lieferanten sagen, auch wir möchten auch sehr, sehr gerne bessere Produkte mal anbieten, aber wenn die Sache am Ende der Woche ins Müll landen,
ja, wenn sie keiner kauft, genau, außer Ihnen,
dann gibt's keine Möglichkeit. Und ansonsten haben wir Rungis Express, wo wir also zusammen mitarbeiten. Die kaufen natürlich viel in Frankreich, aber haben Produkt von aller anderen Welt. Und für Fisch haben wir Eurofisch. Das ist eine sehr, sehr gute Firma, die uns, Gott sei Dank, jeden Vormittag um 9 vor der Tür stehen können, auch für 2 Rouget oder 1 Kilo Sitzung oder ja, sowas, trotzdem kommen.
Mhm. Und Innereien, Sie sagten eben, das ist ja sehr schwierig dann, in Deutschland, ja, da gute,
dann,
wo, kommt die das, Leute essen es eigentlich nicht so als Tradition, jedenfalls nicht überall in Deutschland.
Ja,
was machen Sie dann?
Dann über Rungis Express.
Mhm, okay.
Alle diese Sachen, die ein bisschen speziell sind. Wir versuchen auch so viel wie möglich mit Lokalen oder Leuten aus der Gegend einmal mit zu arbeiten. Aber das andere Problem ist, wir haben so eine hohe Anfrage, also wir brauchen viel. Also wir haben viele Gäste und wir brauchen auch sehr, sehr viele von dementsprechend von der Produkte.
Ja, Niere, Leber, Hirn, das alles verarbeiten Sie ja auch.
Ja, nicht? Und schwierig auch anzubieten.
Ja, ja, das muss man, da muss man Vertrauen haben und ihn aus der Hand fressen.
Karlsbries geht noch.
Ja, Das ist aber unverdächtig, ja, aber danach wird es schon.
Das ist, und das ist ja, dann am Ende, wenn er auf der Karte steht und keiner nimmt, dann, dann lassen wir auch lieber.
Schade. Ich finde ja den Freitagmittag bei Ihnen so ganz besonders toll. Da ist eine Stimmung, das ist einfach unvorstellbar für jemanden, der noch nie bei Ihnen essen war. Es ist voll, es ist animiert, die Leute lachen, die Gläser klingen, die Bestecke klappern. Man hat auch immer das Gefühl, also die, die hier sitzen, die gehen heute nicht mehr arbeiten. Nicht der Kölner versteht zu feiern und zu genießen. Das ist doch eigentlich für Sie eine wunderbare,
das ist gut so.
Ein Kompliment an Sie auch. Das ist wirklich sehr schön. Ja. Die anderen Mittage sind wahrscheinlich nicht ganz so.
Die sind etwas
bachantisch,
ja,
würde ich mal sagen.
Da gibt es erstmal normalerweise, also außer jetzt November, Dezember, wo es sowieso immer übergefüllt ist, aber da sind die anderen mittags, wie sie sagt, ein bisschen weniger und da ist die Stimmung auch anders. Das ist auch völlig klar. Also Freitag ist für manche Leute der erste Halbtag frei vor der Woche.
Gott sei Dank ist es Freitag.
Ja, genau, so ist das. Und das fängt auch mit beim manchen auch sehr viel mit ein gutes Mittagessen an.
Geht schon mal los mit Champagner.
Genau. Ja, nee, ja. Und dann geht man nicht mehr ins Büro, weil es ist sowieso zu spät.
Na, soll man da jetzt noch, genau. Vor 30 Jahren hat der Feinschmecker seinen ersten Restaurant-Guide rausgegeben. Das war im Jahr 1989. Es war also, wenn ich richtig gerechnet habe, 2 Jahre nach Eröffnung des Moissonnier. Da stand aber Ihr Restaurant noch gar nicht drin. Der erste Eintrag war 1993 ein halbes F.
Stimmt.
Und im Text stand bravouröse Pariser Küche mit Makrelentörtchen und einer sensationellen Weinkarte. Wir hatten damals noch knappe, kurze Texte. Gibt es denn dieses Makrelentörtchen noch? Erinnern Sie sich daran?
Nein, überhaupt nicht. Aber wissen Sie, Frau Jagic, es ist schon erstmal seit zu lange her für mich. Es gibt auch mal sogar Rezepte, wo ich also letztes Jahr auf der Karte oder vor 2 Jahren auf der Karte haben, wo die Stammgäste darüber nochmal sprechen.
Das hat sich längst bei Ihnen versendet.
Es ist vorbei.
Wissen Sie auch nicht mehr Kalbshirn mit Gemüse-Chutney?
Nee, auch nicht.
Das war 1994, dafür gab es ein F. Ja. Kalbsniere in der Nelkenpfefferkruste war 1996. Aha. Und dazwischen gab es mal 95 einen Hirschrücken in Brühe mit Zitronengras.
Da haben wir ein bisschen mehr Geld gehabt.
Da haben Sie ein bisschen mehr. Und da waren Sie 96 dann schon bei 3 Feinschmecker F. Was ist denn Ihre Lieblingssoße?
Oh, schwierig.
Sind Soßen wichtig bei Ihnen?
Ja, nicht? Also ja, als Franzosen, also das ist da, also der wichtigste, sogar die größte Teile des französischen Küche liegt in die Soße drin. Also wir haben ein großes Soßenkultur, aber die beste, weiß nicht, also das ist vielleicht mal, ich würde sagen, ein Konsommé, ist keine Soße, das ist sondern ein Suppchen, aber es ist für mich, also, und ist immer noch für mich etwas Besonderes, weil man fängt mit einem totalen trübes Fond, die nach nichts aussieht, mit viel Gemüse drin und alles, und am Ende wird so eine goldbraune, klare Brühe.
So eine schöne
Brühe.
Essenz, ein Luxus im Grunde, nicht?
Wirklich, und das ist also nur diese Sache mit Klarifizieren und alles, ist ein bisschen wie Magie, auf einmal so ein hässliches, trübes Suppen und da auf einmal so ein goldbraune, klares
und was
Konsumé.
Kostbares im Grunde, ja, was man auch gerne so getrennt in einem kleinen Gefäß zum Angießen dann serviert. Ja, schön.
Ja.
Wie viele Leute kochen eigentlich mit Ihnen in Ihrer Küche?
Wir sind jetzt mit meiner Frau, die nur mittagsüber da ist, 11.
11, das ist aber ganz schön viel für so ein kleines Restaurant.
Das können Sie ruhig sagen. Der Moissonnier, der meckert davon.
Der gibt mir Hausverbot, wenn er das hier hört, genau.
Nee, das ist, aber das ist noch ein Beruf, wo man also, wenn man es also qualitativ gut machen möchte, wo man noch Hände braucht. Das geht nicht anders. Ja. Ist auch gut so. Wir haben natürlich auch Geräte da, die uns so hilft, aber Hände wird nie, also der menschliche Seite ist sehr, sehr wichtig noch.
Mhm. Ihre Frau ist auch Köchin.
Genau.
Und ihre Tochter?
Nein, also die beide sind jetzt noch zu Hause ganz gemütlich. Mhm. und wissen noch nicht, was sie später machen möchte. Es ist natürlich für uns noch die der Zeit, wo alles sehr viele Fragen gestellt wurden und überhaupt keine Antworten kriegen. Aber es ist so.
Das weiß man auch manchmal über. Sie haben es auch nicht so wirklich schon gleich
gewusst. Das stimmt. Gewusst. Aber mit 18 war ich schon weg. Ne?
Ja.
Also
ja.
Die sind jetzt 21 und 19. Und
es ist zu Hause so gemütlich.
Sehr gemütlich.
Ja, Waschmaschine, alles genau. Da, eine Mama.
Ja, zwei Köche privat für zu Hause.
Privatköche, genau. interessant ist ja bei Ihnen und sehr typisch, wie sich das entwickelt hat, für Sie typisch, dass Sie aus jedem Gericht quasi ein kleines Menü inzwischen machen. Also es ist ein Thema, das Satelliten bildet. Könnten Sie darüber mal ein bisschen was erklären, wie diese Idee entstanden ist? Was ist der rote Faden?
Also entstanden ist es also bei uns in den 80er Jahren, wenn ich angefangen habe, gab es also immer in gutes Restaurant oder so, also in Sternelokal oder sowas, immer ein Hauptteller und eine Gemüseteller dazu. Also das war damals so ein Trend gewesen, also dass das Gemüse nicht also miteinander zusammen, also das
in
war
der Soße dann, versinkt.
So, genau, so. Das. Und wir haben am Anfang auch mit unserer ganz normale Karte damit angefangen, mit zwei Teller, also verschiedene, also die Beilage praktisch mal daneben zu stellen. Und dann ich weiß nicht, wie oder warum und wie ist das entstanden. Dann kam es der dritte dazu, weil es ist immer für mich eine Frage der auch Gemütlichkeit zum Anrichten. Also das ist, wie ich sagte, immer so eine Frage, was ist machbar, was nicht. Und wir haben jetzt viele Komponenten beim alle Gerichte und diese viele Komponenten auf einen Teller hinzubringen, finde ich viel, viel schwieriger als das irgendwie mal separat.
Sowohl zu haben. Ästhetisch als auch geschmacklich.
Genau. Ja. Das ist dann, man versinkt einmal sehr, sehr schnell, wenn es viele, viele Komponenten auf einen Teller und einmal durcheinander, also da verliert man fast der Kontrolle über das Gericht und die Leute. Haben wir auch gemerkt, dass sie auch dadurch schon mal viel mehr Spaß gehabt haben, auch als Gast, ne? Also das so zu essen, man kann das Gericht nach und nach probieren, also die Teller also einzeln probieren, wie schmeckt das einzeln, wie schmeckt das, wenn ich das mit der zweiten Teller dann mal anfängt und mit der dritte und dann plötzlich passiert was, also das ist da manchmal, man weiß es nicht warum, also wie die Sache sich zusammen dann mal vermischen, warum passiert, also funktioniert eine zusammen.
Am Gaumen passiert plötzlich was, dass zwei undenkbare Dinge ganz toll sind zusammen.
Ich nenne das Magie, das ist genauso wie, warum so passt dieser Wein zu dieses Gericht, das ist auch,
der kommt dann auch noch dazu, der Wein.
Ja, genau. Der Wein noch dazu.
Ist auch nicht so einfach.
Es gibt Menschen, die haben also erforscht, ne, und da sind nochmal Forscher, die da mal versucht, mal zu wissen, warum, also. Und manche sagen, ja, das ist, weil Molekül A zu dem Molekül von der da so gut ist. Ich will es nicht wissen.
Also, nee. Ist mir die Papille soll sich freuen, genau, die Geschmackspapille soll sich freuen.
Und ich lasse so ein bisschen so diese Magiegeschichte.
Und es ist ja auch so, dass Sie mit dem Satellitenprinzip, wie ich das mal nennen will, wie eine Weltreise manche Gerichte auch aufbauen. Ja? Denn in dem einen haben sie, weiß ich nicht, Ras El Hanout aus Marokko, dann haben sie woanders Zitronengras, thailändisch. Und trotzdem ist es nachher ein Geschmackskosmos.
Ja. Also das ist das Gute beim Kochen und das Gute, wenn man also das ein bisschen beherrscht. Also man kann danach viele vermischen. Ich vermische zum Beispiel die Esskultur auch sehr, sehr gerne. Warum sollte ein Foie Gras nicht zu einem thailändisches Gericht einmal mit dabei sein? Wenn es passt, dann ist es völlig okay. Also wir kochen jetzt nicht mehr nur Französisch. Aber das was passiert, wenn diese Esskulturen einmal gemischt sind, das ist manchmal sehr, sehr spannend auch. Ja. Das ist
wie
ja.
Musik, nicht? Ja. Man kann Dinge kombinieren.
Ja, es ist da, wie ich sagte, die Palette ist so enorm und so interessant mal, dass man muss sich nicht begrenzen. Also es ist, was man also jetzt so Trend haben, dieses brutale regionale Küche überall, da finde ich also irgendwie ja komisch. Also,
warum? Selbstbeschränkung.
Ja, ja, das ist auch, man beschränkt sich selber. So, das ist ja klar. Das muss man die Leute aus der Gegend mal mithelfen, völlig klar. Aber Pfeffer aus der Nordrhein-Westfalen gibt es gar nicht.
Also, nein. Oder Zitronen auch
Zitrone,
nicht.
Zitrone. Das ist
also für alle bedauernswerten Zeitgenossen, die noch nie bei Ihnen waren, lese ich mal ein Gericht vor, wie sich das so auf der Karte präsentiert. Steinbuttfilet in brauner Butter mit Süßholz an der Grete gebraten und auf Herzmuschelsud serviert. Dann dazu grüner Bohnensalat mit Imperial-Kaviar-Creme und Himbeerpaste sowie ein geliertes Melonenwasser, Taschenkrebsfleisch und frische Mandeln. Mhm. Mein Gott, mon Dieu, das ist ein Gericht.
Ja,
ja, das beschreibt es ja sehr
viel
gut.
Viel Arbeit.
Viel Arbeit und viele Ideen.
Ja, das ist.
Und da wird sich mancher fragen, ja, schmeckt denn das?
Ja,
Fisch mit Himbeerpaste?
Ja, das ist, ich habe diese Frage habe ich mir zuerst mal gefragt, wenn ich beim Pierre Garnier mal zum ersten Mal gegessen habe in Frankreich. Der hat auch alles so geschrieben, wie in seinem Gericht war. Und dann als junger Koch mit 23 habe ich gesagt, nee, das kann nicht passen. Nee, überhaupt nicht. Was soll das? Und dann habe ich da gegessen, hat mir der Meister mal eingeladen. Und das war für mich so wie ein Faustschlagen, also im Gesicht. Also das war wirklich mal, da habe ich mir gesagt, Mensch, wenn ich irgendwann in meiner Karriere oder wenn ich so eine Karriere machen sollte, nur mal so ein Drittel von dieser Können einmal erreichen könnte, dann würde ich dabei schon mal super zufrieden.
Ja.
Das war wirklich mal das wie ein Gedicht, also das war wirklich mal was Besonderes. Deswegen, also man kann also wirklich viele, viele Sachen vermischen. Das ist immer so eine Frage der Ausgleich, die man, wie viele Sensibilität man sich daran also investiert und
wie viel Fantasie man auch hat.
Ja, ja,
Vorstellungsvermögen, wie schmecken Dinge eigentlich zusammen. Ne? Sie haben auch noch ein Gericht, das ist der Thunfischbauch gegrillt und lackiert nach Umami-Art. Da kommen natürlich noch zig andere Sachen, aber Umami-Art. Lackiert nach Umami-Art. Was heißt das? Können Sie das mal erklären?
Umami-Art. Das ist dieser Umami, ist diese fünfte oder sechste Geschmäcke, die Japaner da mal bei uns haben. Und das ist nur dieses, wir haben dafür eine Glassage gemacht, also so aus verschiedenen Sachen aus Asiaten. Sojasauce vermischt mit Geflügelbrühe und Ingwer. Und am Ende, trotz dass es Fischsoße gibt und fast kaum Fleisch, schmeckt nach einem Fleisch. Glassage. Also,
das ist das Geheimnis von Umami.
Genau,
ich glaub,
das ist
auch wie, zum Teil
genau.
Wie Fleischgeschmack.
Ja, ja, ja. Und dieses Glassage haben wir benutzt für dieses Thunfischbauch dann mal ganz zum Schluss, wenn er gegrillt ist, oben drauf dann mal zu tun. Also dieses Grillgeschmack, also Holz, also richtiger Holzgrillgeschmack mit dieses Umami Glassage oben drauf,
schmeckt also wirklich ganz ganz.
Ja, ja, das ist und das ist auch ein Gericht, der sehr sehr asiatisch klingt. Aber das Foie Gras zum Beispiel, der dazu gehört, ist völlig französisch.
Mm.
Also, und das passt auch super.
Thema Foie Gras und Froschschenkel. Gibt es unter Ihren Gästen und unter den Aktivisten vor der Tür vielleicht auch manchmal
gab's
Menschen,
ja,
auch in den Social Media, die sich aufregen, dass sie das benutzen und anbieten?
Das gab's ja ab und zu mal. Wir haben ein paar Demonstranten vor der Tür gehabt, aber die waren zu dritt mit einer Plakate. Also,
also
nicht so großes.
Andere großartiges. Haben ja schon wirklich richtige sogenannte Shitstorms erlebt.
Ja, ich weiß. Ja,
da gab's eingeschmissene Scheiben und sowas.
Ja, aber bei uns nicht. Nee. Also die wissen, dass wir Franzosen sind. Und man in Frankreich, wir essen sowas. Also, und Frau Schenkel, wir tun das auf die Karte mal ganz regelmäßig und es ist erstaunlich, geht es erstaunlich sehr, sehr gut.
Ja.
Jedes Mal.
Vielleicht sind die Kölner auch toleranter.
Ich denke schon auch.
Könnte sein, nicht? Also, weil in Hamburg hat es schon
wirklich
früher mal auch schlimme Konflikte gegeben wegen solcher Sachen. Schon allein die Speisenkarte auf der Internetseite, wenn das dann da draufsteht. Na gut, also dann sind Sie ja ein glücklicher Mensch.
Ja, auf jeden Fall.
Wo haben Sie das beste Essen Ihres Lebens gegessen? Wissen Sie das noch?
Ja klar, beim Garnier. Das war der erste Mal beim Pierre Garnier, wo er noch in Saint-Étienne war und nur 2 Sterne hatte noch. Und wie ich sagte, das war wirklich für mich eine andere Welt. Also das auf einmal aus ein ganz normale mittelmäßige bis ich war kein schlechter Koch, aber das, so der Niveau hatte ich ja so.
Wann war das ungefähr?
Das war ganz am Anfang, ne? Also der Vincent, das ist das Gute, wenn wir uns getroffen hat, hat sie uns der Moissonnier, also mir Moissonnier überall mal hingebracht, wo es sein sollte. Ganz große Küche, weil das ich mich nicht leisten könnte am Anfang. Mhm. Das war
Anfang der 90er,
genau, ja, das war in der 87 oder sowas, würde ich sagen. Mhm. Ja. Mhm. Und dann hat er seine dritte Stern bekommen und dann ist er jetzt der große Koch geworden.
Das war Ihre Erleuchtung sozusagen, bei ihm zu essen und zu sehen, wie weit man die Grenzen rausfahren kann.
Ganz genau. Mhm. Und das Gute bei mir auch gewesen ist Envy, dass ich auch nie geschafft habe, in einem Sternelokal, also mit einem großen Meister mal mitzuarbeiten zu können. Also weil man ist geprägt an Wiener Einwand von diese große Meister oder große Köche. Deswegen gibt es oft mal nicht immer, aber oft mal vergleichbare Gerichte ein bisschen überall in alle Sternelokale.
Sie sind so sympathisch bescheiden, dabei haben Sie ja selber längst 2 Michelin-Sterne.
Ja, das bin ich also ganz, ganz stolz davon. Ne? Das ist das.
Und als ich Sie angerufen habe, um Ihnen zu sagen, dass der Feinschmecker Sie zum Koch des Jahres macht, haben Sie eine fantastische Antwort mir gegeben. Was? Jetzt schon? Nach 32 Jahren am Herd dieses Restaurants. Sie haben jetzt 4 von 5 möglichen Feinschmeckerpunkten und das bedeutet in der Übersetzung Küche und Service herausragend, Ambiente und Komfort außergewöhnlich. Ich würde eigentlich in Ihrem speziellen Fall noch dazu schreiben wollen, Ausdauer und Loyalität und nicht nachlassende Kreativität. Das ist wirklich ganz fantastisch. Ja. Sie sind auf Ihre Art ein Phänomen.
Dankeschön.
Ich stelle Ihnen jetzt meine letzte Frage. Als was verkleiden Sie sich dieses Jahr zum Kölner Karneval, falls Sie doch hingehen?
Also wenn ich doch hingehen sollte, dann auf jeden Fall nicht als Koch. ich weiß nicht, also ich bin wirklich kein Karneval-Fan. Also das ist da, ich weiß nicht, würde ich dann mal so einfach mal nur eine Pappnase mal
stecken. Eine Pappnase, ansonsten dann, sich in der dann, Küche verstecken, ja, wie die, und weitermachen. Ja, genau,
und dann wie die anderen einmal saufen. Also.
Ja, lieber Eric Marchand, herzlichen Glückwunsch zum Koch des Jahres.
Vielen
und
Dank,
danke, dass Sie sich die Zeit genommen haben, sich mit mir zu unterhalten. Unsere Zuhörer werden sich freuen, Sie mal kennenzulernen, weil Sie sind schon jemand, der sehr sich raushält, der nicht ständig irgendwo zu sehen ist, sondern
muss man nicht.
Sie sind ja immer am Arbeiten und nicht im Fernsehen. Also das ist
Noch nicht. Vielen, vielen Dank für die tolle Auszeichnung. Also das hat uns also wirklich, man vergisst einmal, wie wichtig solche Auszeichnungen sind für uns. Das, also es muss auch nicht, wir arbeiten, man muss auch ehrlich sein, wir arbeiten dafür nicht, also um dieses Zeichnung. Aber wenn die kommen, es ist wirklich mal Anerkennung, es ist wichtig für sich selbst, es ist wichtig für die Mitarbeiter, für die Junge, für die Nachwuchs mal zu holen, weil es ist auch
Teil des Teams.
Genau, ja, das ist für die Teamarbeit, für den Chef auch. Also das ist da, und was beim Feinschmecker besonders war, da lest natürlich viel mehr Leute der Feinschmecker als der Bohemio oder der Michelin-Führer. Und dadurch sind unsere Stammgäste, habe ich das Gefühl gehabt, dass sie mehr gefreut haben als wir. Also
die sind
darauf
stolz auf sie,
wirklich.
Stellen sie sich das mal vor.
Das ist wirklich so. für die Stammgäste sind auch so irgendwie so eine Anerkennung.
Ja, schön, super. Schöne Stimmung. So, das war er wieder, der Feinschmecker-Podcast, Deutschlands bestes Genussmagazin zum Hören. Alle zwei Wochen servieren wir Ihnen eine neue Folge. Noch mehr Geschichten rund um interessante Persönlichkeiten aus der Food- und Weinszene finden Sie auf der Website feinschmecker.de und natürlich im gedruckten Magazin der Feinschmecker jeden Monat neu. Bis bald. Tschüss.